24/7. Der Podcast des Evangelischen Klinikums Bethel.
Professorin Dr. Tanja Sabock ist zu Gast im Podcast 24/7. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
Ja, danke für die Einladung.
Frau Sabock, zu Beginn einmal die Frage, wenn Sie an Ihren Job denken, was begeistert Sie daran?
Um ehrlich zu sein, ganz viele unterschiedliche Aspekte. Also zum einen, im Kern bin ich Ärztin. Mhm. Und die Begegnung mit meinen Patientinnen und Patienten, glaube ich, ist immer noch die Triebfeder für alles. Daraus entwickelten sich nicht nur meine persönlichen Motive, mich für diesen Personenkreis einzusetzen, für eine bessere medizinische Versorgung, weil ich einfach so viel im klinischen Alltag konfrontiert war mit Situationen und Krankheitsverläufen, wo man sich wundert, dass das heute noch in unserer Gesellschaft vorkommt. Mhm. Und was mich eben einerseits motiviert, daran zu arbeiten, das zu verbessern, andererseits aber auch den Kontakt, die Begegnung mit meinen Patientinnen und Patienten selbst wirklich zu genießen. Mhm. Also ich finde, das sind Menschen, die sehr demütig und sehr dankbar sind für das, was sie erfahren im Krankenhaus auch und in der Begegnung mit den verschiedenen Dienstleistern im Gesundheitswesen, wenn das denn gut läuft. Und ja, das finde ich schon immer wieder besonders. Mhm. Es passieren auch viele unerwartete Dinge, mhm, also so out of the box, was man so gar nicht denkt. Und das, dieses Staunige, was dann im Alltag immer wieder aufkommt, das finde ich auch eine Bereicherung einfach für mein Leben.
Ja. Jetzt müssen wir natürlich erstmal erzählen, was Sie genau als Ärztin machen. Sie sind ja Professorin an der Universität Bielefeld der Medizinischen Fakultät, die Professur für Medizin für Menschen mit Behinderung mit dem Schwerpunkt psychische Gesundheit und Direktorin der Universitätsklinik für inklusive Medizin. Und es ist von daher eine besondere Ehre, habe ich gedacht, weil Sie ja eine Pilotin sind. Das ist die erste Professur, die es deutschlandweit überhaupt seit 2023 gibt. Das ist richtig, ne? Und das ist bis heute so oder gibt es mittlerweile andere Professuren für inklusive Medizin in Deutschland?
Es gibt noch eine weitere Professorin, die jetzt berufen wurde, mhm, in Augsburg.
Ja.
Das ist eine Professur auch für Medizin für Menschen mit Behinderung, die angegliedert ist an die Allgemeinmedizin, aber nicht mit so einem klinischen Bereich verbunden. Das ist eine reine Wissenschaftsprofessur, reine Forschungsprofessur.
Bei Ihnen ist die Verbindung aus Wissenschaft und Praxis. Aber Sie sind die erste, die diese Professur überhaupt innehat. Wie haben Sie das erlebt und wie erleben Sie das bis heute? Ist das Freiheit, das zu gestalten, oder ist das Bürde?
Also ich sag mal, es war einfach überfällig. Aha. Das hätte schon viel früher passieren müssen, dass solche Professuren geschaffen werden in Deutschland. Denn mit so einer Professur verbunden ist ja einerseits die Ausbildung von jungen Menschen, angehenden, aha, die nächste Generation an Ärztinnen und Ärzten, die wir hier haben. Und wie sollen die vorbereitet werden, auch auf die Behandlung von Menschen mit Beeinträchtigungen, aha, wenn nicht in ihrem Studium?
Ja.
Also da ist das einfach zentral. Und auch das Wissenschaftsleben ist eben an Unis gebunden im Wesentlichen. Und wenn Wissenschaft für einen bestimmten Personenkreis nicht stattfindet, dann ist letztlich alles Experiment, was in der klinischen Praxis mit diesen Menschen passiert. Denn erst durch Forschung gelingt es, evidenzbasierte Medizin auch anbieten zu können, mhm, und Leitlinien zu entwickeln und Sicherheit im täglichen Tun für die Ärztinnen und Ärzte und alle anderen, die auch am Genesungsprozess beteiligt sind. Ja, und Wissenschaft entsteht dann eben auch, da braucht man irgendwie eine Keimzelle.
Ja. Ja.
Man braucht Doktorandinnen, man braucht wissenschaftliche Mitarbeitende, man braucht Geld, was vielleicht, da muss ich sagen, auch in einem universitären Kontext zu gewinnen ist. Und manchmal sogar die Voraussetzung ist, dass man sich für bestimmte Forschungsgelder überhaupt bewerben kann. Also ja, damit sind viele Implikationen, die sehr weitreichend sind, verbunden.
Um nochmal für mich ein bisschen mit der Basis anzufangen, was macht eigentlich inklusive Medizin? Was verstehen Sie darunter oder was ist das?
Ja, das ist Medizin für Menschen mit einer Beeinträchtigung, wobei durchaus der Fokus auf Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung und oder einer schweren Mehrfachbehinderung liegt. Mhm. Also etwa 10% der Menschen in Deutschland haben einen Schwerbehindertenausweis. Mhm. Also Behinderung ist etwas, was jeden Zehnten betrifft. Allerdings werden dort sämtliche Behinderungsformen drunter gefasst. Also auch eine solitäre Hörbeeinträchtigung oder eine Sehbeeinträchtigung oder eine Beeinträchtigung in der Motorik oder der seelischen Gesundheit. Das sind eine Vielzahl von unterschiedlichen Formen der Behinderungen subsumiert. Und in der inklusiven Medizin fokussieren wir uns auf die Personen mit einer angeborenen Form von Behinderung, insbesondere einer Intelligenzminderung und häufig eben auch weiteren körperlichen Beeinträchtigungsformen, die damit verbunden sind.
Jetzt kann man sich ja wahrscheinlich vorstellen, ich glaube, ich habe das auch irgendwo gelesen, dass Menschen, die von diesen Formen von Behinderung oder Beeinträchtigung betroffen sind, ja auch statistisch häufiger auch Erkrankungen haben, auch psychische Erkrankungen. Wie ist da überhaupt Therapie möglich? Gerade so im psychiatrischen und psychischen Bereich habe ich gedacht, wenn gerade so eine, sage ich mal in Anführungsstrichen, normale Kommunikation gar nicht möglich ist.
Also Sie haben komplett recht. Etwa jeder dritte Mensch mit einer Intelligenzminderung hat zusätzlich auch eine psychische Erkrankung. Das ist ungefähr doppelt so viel wie in der Allgemeinbevölkerung. Und tatsächlich hat durchschnittlich jeder, also 99% der Menschen mit einer Intelligenzminderung haben auch weitere körperliche Beeinträchtigungen, im Durchschnitt 10. Also wirklich viel. Ja, wir haben hier einen Personenkreis, der unser Gesundheitswesen braucht und auch häufig frequentiert. Und wenn es jetzt um die Behandlung geht, dann muss ich sagen, die Grundprinzipien sind eigentlich dieselben wie bei jedem anderen Menschen auch. Denn das sind normale menschliche Körper und auch normale menschliche Seelen. Und die Basis des Vorgehens ist dieselbe. Allerdings muss natürlich das Setting, die Kommunikation und auch zum Teil die Methoden angepasst werden. Wir arbeiten viel mit Methoden der unterstützten Kommunikation, der leichten Sprache, aber auch deutlich mehr mit körper- und bewegungsbasierten Therapieansätzen, die ja nebenbei bemerkt auch in der Allgemeinmedizin mehr und mehr Verbreitung finden. Ja, also dass zum Beispiel körperliche Bewegung gegen Depression hilft oder auch gegen Demenz, das ist mittlerweile erwiesen. Ja. Und da nimmt das auch mehr und mehr Einzug. Aber trotzdem ist das, würde ich sagen, in unserem Bereich nochmal etwas, wo ein größerer Fokus drauf liegt, als auf der reinen Gesprächstherapie, wenn ich jetzt an Psychotherapie denke.
Das habe ich nämlich so überlegt, das weiß ich wirklich nicht so genau, aber ob da diese Themen wie Musiktherapie, Kunsttherapie, Bewegungstherapie und so weiter eben nochmal eine große Rolle spielen, das kennen wir ja gerade aus den onkologischen Therapien sehr. Palliativmedizin ist es ja auch sehr, sehr bekannt, aber da habe ich überlegt, ob das eben nochmal eine besondere Rolle spielt, weil es andere Zugänge schafft, als jetzt das eigentlich nur allein die Kognition.
Da haben Sie vollkommen recht. Ja. Und nebenbei bemerkt, glaube ich, dass diese anderen Zugänge auch für Menschen ohne Beeinträchtigung hilfreich sind. Ja. Denn gerade wenn Menschen sehr krank sind, dann haben sie auch reduzierte Möglichkeiten, über sich selbst zu reflektieren oder sind einfach durch den Stress der Belastung und auch der damit oft verbundenen sozialen Rahmenbedingungen weniger in der Lage, so einem theoretischen Behandlungsansatz zu folgen. Und ja, ich kann mir vorstellen, dass vieles von dem, was wir hier entwickeln, auch in anderen Bereichen der Medizin hilfreich und unterstützenswert ist.
Also es ist ja, wenn ich das richtig verstehe, insofern Paradigmenwechsel jetzt auch in der Ausbildung, in dem Studium, dass man sonst im Medizinstudium ja sozusagen sagt, da ist eigentlich der gesunde Körper und Mensch und der hat halt Krankheiten und die müssen wir behandeln. Das ist ja jetzt kommen aber junge Studentinnen und Studenten, die lernen, es gibt Menschen, die haben von, das wissen die natürlich eigentlich auch, aber sie sind im Studium bisher, glaube ich, nicht so vorgekommen, sondern das scheint mir das Neue zu sein. Die haben von Beginn an Beeinträchtigungen, Einschränkungen und so weiter. Wie erleben Sie da die Studierenden? Ist es für die mit einer großen Neugier verbunden oder schreckt die das sehr ab? Und wie läuft das so die erste Zeit?
Also, ich muss ganz ehrlich sagen, überwiegend positiv. Ja, also ich merke da sehr viel Interesse, sehr viel Neugierde und auch einfach, wie soll ich sagen, eine sehr nachdenkliche und zugewandte Grundhaltung. Also es ergeben sich immer wieder Situationen, wo man richtig merkt, in den Begegnungsräumen, die wir in der Lehre dann schaffen mit Menschen mit Beeinträchtigungen, sowohl als Patientinnen und Patienten als auch als Lehrende nebenbei bemerkt, dass da so Aha-Momente, so Schlüsselmomente passieren. Und wenn so ein Moment da ist, dann denke ich, genau darauf kommt das an. Das ist auch oft gar nicht so lang, ja. Mhm. Aber das kann schon für Einzelne ein Game-Changer im Verständnis und im Herangehen sein. Mhm. Auch unser Begriff von Gesundheit, worauf Sie ja am Anfang Ihrer Frage so ein bisschen abzielten, verändert sich. Denn ein Mensch mit einer angeborenen Form der Beeinträchtigung ist ja in seinen Körper reingeboren. Mhm. Und das ist Teil seiner Selbst und seines Selbstverständnisses. Mhm. Und nur weil jemand etwas langsamer denkt oder vielleicht weniger gut irgendwelche logischen Aufgaben lösen kann, bedeutet das ja nicht, dass er deswegen krank ist.
Ja, also das ist genau der Teil, der mir dabei durch den Kopf geht, dass ja gerade junge Medizinerinnen und Mediziner nochmal einen Blick auf dieses Thema werfen können unter die Reflexion, was ist eigentlich wertvolles und ganzheitliches Leben und dass das eben nicht nur bedeutet, gesundheitlicher Zustand, wie wir uns das in der Idealbedingung vorstellen, sondern dass das der Blick darauf an sein kann, zu sagen, selbst wenn wir das als etwas als Einschränkung oder Behinderung definieren, wo ich ja schon sprachlich merke, dass das gar nicht so leicht ist, weil ich habe ja auch meine Behinderung, die ich vielleicht nicht bescheinigt habe, wie ich immer so schön sage, aber das ist schon ein Blick darauf, das nicht so nicht als defizitär zu beschreiben oder das nicht so mitzudenken, sondern das ist ja trotzdem für den Menschen, das macht ihn halt aus, weil er so geboren ist. Und ja, das hat ja was mit unserem Menschenbild und der Würde auch des Ganzen zu tun.
Absolut. Und es sind manchmal auch wirklich schwierige Entscheidungen, die man medizinisch dort in solchen Situationen treffen muss. Und da hilft es auch, hier hat es ja eine lange Tradition, auch die Arbeit der klinischen Ethik, diese mit einzubeziehen und Räume zu schaffen, in denen man in schwierigen Einzelfällen nochmal genauer darauf gucken kann, was für den oder die jetzt wirklich wichtig und zentral ist. Mhm. Nebenbei bemerkt, es gibt einige Untersuchungen zur Lebensqualität von Menschen mit Behinderung und verschiedenen Krankheitsformen. Und das ist natürlich immer eine Herausforderung, gerade bei Menschen, die nicht sprechen können, auch Lebensqualität zu erfassen von innen selbst und nicht nur von außen. Deswegen macht man dann gerne beides. Und im Grunde muss ich sagen, ist es bei fast allen Studien so, dass die selbst empfundene Lebensqualität höher ist als die, die von außen bescheinigt wurde. Mhm. Ja.
Ja.
Und da sind wir auch, glaube ich, alle immer noch im Lernprozess, was wirklich ein gutes Leben ausmacht. Das ist eben für jemanden mit, oder nein, eigentlich nicht mit jemandem mit einer Beeinträchtigung, sondern es ist für jeden etwas ganz anderes. Mhm. Und was Ihnen wichtig ist, ist vielleicht für mich nicht so zentral und umgekehrt.
Ja.
Und sich da eine Idee davon zu entwickeln, das ist einer der großen Herausforderungen, wo es auch keine eindeutige Antwort gibt.
Mhm.
Ja, aber wo man sich einlassen und nähern kann.
Ja. Ich würde gerne mal ein bisschen auf Ihren persönlichen Weg in diesem Beruf eigentlich kommen. Sie haben ja Medizin studiert. Sie haben den, wenn ich das richtig verstanden habe, den Facharzt für Neurologie gemacht und den für Psychiatrie und Psychotherapie. Es gab ja früher, das weiß ich jetzt aber nicht mehr ganz genau, klassisch die Nervenärztin. Das sind Sie das? Haben Sie diesen Doppelfacharzt gleich gemacht? Das ist ja, glaube ich, später getrennt worden. Oder haben Sie beide Fachärztinnen nacheinander gemacht, sozusagen?
Um ehrlich zu sein, ich habe 3 Fachärzte gemacht. Schon als 12-Jährige wollte ich gerne Neurologin werden.
Ah ja.
Ja.
Wie kommt man denn als 12-Jährige darauf, Neurologin zu werden? Also weiß man, ich wüsste gar nicht, ob 12-Jährige schon unbedingt wissen, dass es Neurologen gibt.
Ja. Ich habe gern über den Menschen nachgedacht und was uns so ausmacht und hatte gedacht, am besten verstehe ich das, wenn ich verstehe, was da in den Gehirnen vor sich geht. Und bin dann, um Neurologin zu werden, habe ich Medizin studiert. Und dann bin ich danach Neurologin geworden und habe aber für die neurologische Facharztausbildung auch ein Jahr Psychiatrie machen müssen. Das gehört so dazu. Bin deswegen in die Psychiatrie und dann in das Behandlungszentrum, weil das zufällig in der psychiatrischen Klinik angebunden war für Menschen mit Behinderungen und psychischen Beeinträchtigungen in Berlin, das BHZ. Und das hat mich dann so fasziniert, dass ich eben dachte, ich würde gern das Psychiatrische noch dazu machen. Aber um schneller oberärztlich arbeiten zu können, habe ich erstmal den Nervenarzt gemacht. Denn der ist kürzer, da braucht man nur 3 Jahre Psychiatrie.
Ja, ja.
Und dann bin ich erst Nervenärztin geworden und danach auch noch Psychiaterin und Psychotherapeutin.
Aber ich höre mindestens, das ist ja also 3 Fachärztinnen, das ist ja schon auch eine enorme Zeit und ein Ding. Und wenn Sie es mit 12 entschieden haben, ich höre aus, Sie sind also sozusagen auch ein zielorientierter Mensch, der sich so seine Ziele steckt und sagt, den Weg gehe ich jetzt.
Also ich würde auch sagen, ich bin durchaus eine Langstreckenläuferin. Also so kurze Sprints sind punktuell nötig, aber am Ende des Tages habe ich schon einen langen Atem.
Sie haben mal in einem Interview gesagt, dass Behindertenmedizin im Vergleich zu anderen Ländern noch in den Kinderschuhen steckt. Das passt ja vielleicht zu der Langstreckenläuferin, dass man ahnt, diese Etablierung der inklusiven Medizin wird wahrscheinlich auch kein Sprint sein, sondern eher eine Langstrecke. Wo stehen wir denn? Sind wir noch in den Kinderschuhen oder haben Sie schon ein bisschen selbstständig laufen gelernt oder wie ist es?
Ich würde schon sagen, dass wir noch sehr am Anfang stehen. Sowohl die Gesundheitsversorgung als auch das Wissenschaftsleben in Deutschland für Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung ist noch ganz am Anfang und erheblich ausbaufähig. Auch die neue Generation, die da direkt selbstverständlich ein Stück weit reinwächst, die muss ja erst in die Praxis kommen und auch in die Forschungsprojekte dann eingebunden werden. Gleichzeitig denke ich, wir sind jetzt es ist ein gutes Zeitfenster. Es wäre schön, wenn wir dieses Zeitfenster nutzen könnten, weil es in der Gesellschaft eine Bereitschaft gibt, sich auch Personenkreisen im Rahmen jetzt dieser ganzen Diversitätsdebatten und Akzeptanz für Menschen, die ungewöhnliche Leben und Lebensvoraussetzungen mitbringen, entstanden ist. Und in dieser ganzen Offenheit, die dafür da ist, denke ich, haben wir jetzt eine wirklich, wirklich gute Chance. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir diese Chance vollumfänglich nutzen. Aber ich will mein Mögliches tun, dazu beizutragen. Manche Bretter sind einfach extrem dick. Ja? Also gerade wenn wir auf die politische Ebene gehen, da ist es nicht in der Macht von Einzelpersonen, wirklich Dinge einzustielen, sondern es bedarf einer ganzen Gemeinschaft Menschen, die da am selben Strang ziehen und das braucht Zeit.
Ja, und wenn ich davon nochmal so ein bisschen auf die Vision gehe, wo sozusagen ihr das große Ganze liegen könnte, das versuche ich noch so ein bisschen nachzuvollziehen. Inklusion heißt ja eigentlich so dieser Grundgedanke, dass Menschen mit Einschränkungen, Behinderungen sich nicht den vorhandenen Strukturen anpassen müssen, sondern dass die Strukturen eigentlich so geschaffen werden, dass sie automatisch darin die Hilfe und Unterstützung bekommen. Ich frage mich, ob dieses Ziel eigentlich ein realistisches Ziel ist, gerade in der Patientenversorgung.
Mhm.
Und wie erleben Sie es denn gerade so? Ich habe mich wirklich so ganz niedrigschwellig gefragt, wie ist es eigentlich, wenn ich ein Mensch mit gerade auch einer sehr kognitiven Einschränkung bin, im ambulanten Setting? Ich muss zum Arzt gehen, zum Hausarzt, zur Gynäkologin und so weiter. Die sind doch da eigentlich gar nicht drauf vorbereitet, oder?
Ja.
Also das macht ja auch, das ist ja in Frage auch nach einem Zeitaufwand. Wenn ich sehe, was da durchgeht, ahne ich ja, dass das bei Ihnen wahrscheinlich alles in behüteteren Strukturen gehen kann, im klinischen Setting. Aber so der ganze ambulante Sektor, wie ist der denn da aufgestellt?
Es betrifft den ambulanten wie auch den stationären Sektor gleichermaßen. Ne? Und Aussagen wie, der ist nicht wartezimmerfähig, die ist nicht führbar, die hören wir am laufenden Band, dass das unseren Patientinnen und Patienten begegnet. Ich glaube, es braucht irgendwie zweierlei. Einerseits eine Selbstverständlichkeit, Menschen mit Beeinträchtigungen in der ganz normalen medizinischen Regelversorgung zu behandeln und dann gleichzeitig auch Strukturen für komplexere, schwerere Fälle, wo sich das Behandlungssetting eben noch viel mehr den Rahmenbedingungen der betroffenen Person anpassen kann. Und was in MARA schon einzigartig ist, was dort jetzt entsteht, ist, dass ein interdisziplinäres Team aus internistischen, chirurgischen und psychiatrischen Kolleginnen und Kollegen gemeinsam Patienten behandeln. Und diese Patienten in demselben Krankenzimmer bleiben können, vom selben Pflegeteam, vom selben Therapeutenteam versorgt werden können und je nach führender Hauptdiagnose das ärztliche Team dann auch wechseln kann. Und wir haben häufig Patientinnen und Patienten, die kommen initial zum Beispiel internistisch. Und im Verlauf, wenn jetzt für die Gewichtsabnahme, sage ich mal, so ein etwas plakatives Beispiel, keine körperliche Ursache gefunden wurde, dass dann die Behandlung wechselt und übergeht ins psychiatrische Team und dort in Sachen Depression oder posttraumatische Belastungsstörung oder differenzialdiagnostisch geschaut wird. Und wenn der oder die dann auch noch sich mal den Knöchel verstaucht oder den Kopf aufschlägt, weil im Rahmen der Epilepsie es zum Sturz gekommen ist, dann haben wir direkt die Chirurgin an Bord, die auch noch mit behandeln kann. Und das schafft einem natürlich eine viel höhere Flexibilität und auch Möglichkeit, auf die häufig schwierigen differenzialdiagnostischen Fälle interdisziplinär gleichzeitig zu gucken.
Ja. Also mir fällt gerade so ein, dass ich mir vorstellen kann, dass das für Menschen natürlich auch eine wichtige Vertrauensmaßnahme ist, dass sie immer wieder auch auf bekannte Gesichter treffen. Ich meine, es gilt ja in der Medizin sowieso, dass Menschen gern, ist ja auch Krankheit immer auch eine Vertrauenssache, dass ich mich gern an einen Arzt wende, von dem ich weiß, der begleitet mich auch und geht meine Geschichte mit. Dass das aber für Menschen mit Einschränkungen auch nochmal einen besonderen Wert hat, dass sie auch in ein geborgenes Umfeld kommen und dann auf bekannte Gesichter und da eine Kontinuität haben, weil ja dieses Vertrauen ja sehr über die emotionale Ebene läuft, also bei uns allen, aber es ist kognitiv vielleicht manchmal nicht so einfach, hin und her zu switchen und sich auf neue Situationen einzulassen.
Ja, total. Also da ist insbesondere auch wirklich das Pflegeteam Gold wert.
Ja.
Und viele arbeiten dort ja auch schon sehr lange Zeit und kennen dann zum Teil Patientinnen und Patienten noch von vor vielen Jahren. Und durch dieses Wissen, was dann auch einfach im Team vorhanden ist, fällt es nochmal leichter, bestimmte Dinge auch einschätzen zu können.
Wir hatten ja vorhin gesagt, dass aus diesem kleinen Interview, dass Sie sagten, im Vergleich zum Ausland, was sind denn so die, gibt es Länder, die so eine Vorreiterrolle spielen in dem Bereich der inklusiven Medizin oder welche sind da besonders weit oder weiter?
Also ich schaue immer ein bisschen neidvoll in die Niederlanden. Dort gibt es eben auch eigene Fachärztinnen für Medizin für Menschen mit Behinderung.
Das wäre meine nächste Frage nämlich gewesen, ob der klassische Weg, also ich denke jetzt mal, uns hört vielleicht auch mal jemand zu, der sagt, ich studiere Medizin, aber ich weiß ja gar nicht, was ich machen will, aber sowas würde mich interessieren. Aber den Facharzt oder die Fachärztin für inklusive Medizin, den gibt es noch nicht. Der Weg führt über wahrscheinlich Psychiatrie, Neurologie, Chirurgie, habe ich jetzt gehört. Oder
innere Medizin.
Ja.
Also im Prinzip können Sie das inklusiv für fast jede Fachrichtung setzen, ja, und sagen, inklusive Hämato-Onkologie.
Ja. Mhm.
Da gibt es jetzt einen neuen Arbeitskreis von der Fachgesellschaft, die sich tatsächlich so nennen wollen, ja, oder inklusive Zahnheilkunde. An sich braucht man in sämtlichen Fachgebieten Ärztinnen und Ärzte, die sich darauf spezialisieren. Gegenwärtig gibt es immerhin eine Ausbildungsmöglichkeit, die von der Bundesärztekammer zertifiziert ist. Ein Curriculum für Medizin für Menschen mit Behinderung, was man unabhängig von der Basisausbildung als Facharzt absolvieren kann und dann ein weiteres Lernfeld hat, um diesen spezifischen Personenkreis gut behandeln zu können.
Ja, also ich merke, da ist sozusagen eine ganze Menge im Werden und noch eine ganze Menge vor Ihnen. Und jetzt würde ich gerne noch einen Bereich ganz kurz ansprechen, den ich wichtig finde, weil Sie ja Expertin in ganz unterschiedlichen Themen sind. Aber wenn ich das richtig weiß, sind Sie ja auch Expertin in Sachen Familienfragen, weil Sie Ihren ganzen Job ja auch gelernt und gemacht haben und dennoch Familie leben, auch wenn Ihre Kinder mittlerweile groß sind. Ich glaube, Sie haben 3 Kinder, ist das richtig?
Mhm.
Und die sind zum Teil, oder sind die alle in die Medizin gegangen? Ich hatte die Freude, mindestens 1 oder 2 zu ihrer Einführung kennenzulernen, die, wenn ich mich recht erinnere, mindestens eine gerade anfing, Medizin zu studieren.
Mhm.
Korrigieren Sie mich oder ist das so?
Die Kira ist schon Ärztin.
Ja.
Sie ist 27 und sie hat jetzt in der Anästhesie angefangen zu arbeiten. Seit einem Jahr arbeitet sie schon.
Ja. Aber sozusagen, das ist, ich frage es vor allem unter diesem Blickpunkt, man fragt sich ja so manchmal im Rückblick, wie schafft man das eigentlich alles? Wie ist das bei Ihnen gelungen, so dieser Teil Beruf und Care-Arbeit alles so unter einen Hut zu bekommen, weil Sie das als Familie mit Ihrem Mann gemeinsam gemanagt haben, wussten, da sind die Rollen gut verteilt? Auch mit dem Blick als Mutmacher für die junge Generation. Ich finde, da bringen Sie ja ein gutes Expertinnenwissen mit, auch als Vorgesetzte und Chefin junge Assistenzärztinnen und Ärzte zu begleiten und ermutigen, diesen anspruchsvollen Weg der ärztlichen Ausbildung zu gehen und dennoch zu vermitteln, es gibt auch ein Leben daneben.
Also an irgendeinem Punkt habe ich angefangen zu sagen, ich schaffe das nicht trotz meiner Kinder, sondern wegen meiner Kinder. Mhm. Es ist einfach eine ständige Quelle der Kraft. Und auch eine tagtägliche Notwendigkeit, sich ganz anderen Themenfeldern im Leben zuzuwenden. Und das ist eine wichtige Voraussetzung, um auch leistungsstark zu bleiben im Beruf. Und dann muss man sich natürlich auch den richtigen Partner aussuchen. Auch wenn mein Mann auch ein engagiertes Berufsleben verfolgt. Wie soll ich sagen, habe ich mich von ihm immer sehr unterstützt gefühlt, auch diese berufliche Entwicklung weiter zu verfolgen und ja, sich hier und da die Bälle zuzuspielen, wo es eben im Alltag nötig ist und das ja zu wissen, dass sie dann auch gut aufgefangen werden und das ist der Fall.
Mhm. Wenn ich Sie so ganz außerhalb Ihrer beruflichen Rolle treffen würde, was fasziniert Sie, wo sagen Sie, da sind noch andere Energie- und Kraftquellen für mich, wenn ich mal gar nicht als Professorin oder als Direktorin oder Ärztin unterwegs bin?
Ich brauche auf jeden Fall Bewegung.
Mhm.
Also das weiß ich mittlerweile und das macht mir auch wahnsinnig viel Spaß. Da bin ich fast so ein bisschen addicted nach regelmäßiger Bewegung. Und was mir auch immer wieder einfach wohltut, wirklich wohltut, ist die Natur und Reisen.
Mhm.
Ich habe mir jetzt auch hier ein schönes Zuhause gesucht, mitten im Grünen. Und dort einfach den Blick auch auf der schönen Natur ruhen lassen zu können, ist für mich eine tagtägliche Kraftquelle.
Da bietet sich Bielefeld und Ostwestfalen-Lippe an, habe ich gemerkt. Ich bin ja auch Zugewanderter sozusagen, aber ich finde, es lebt sich hier auch gerade mit der Natur, man ist schnell im Wald und an verschiedenen Stellen wunderbar.
Mhm.
Frau Professorin Sabock, Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch. Schön, dass Sie da gewesen sind.
Ja, danke für die Einladung nochmal.
Das war 24/7, der Podcast des Evangelischen Klinikums Bethlehem.